Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Zuriga, der Espressomaschine aus Zürich für richtig guten Kaffee zu Hause.
NZZ Akzent. Ein Helikopter fliegt über Häuserruinen im Gazastreifen. Und ein Countdown wird gelesen. Auf Hebräisch.
Arba, Shalosh, Stein, Chad.
Und plötzlich ist der Ton weg, weil der Gebäudekomplex, der im Bildfokus war, gerade in Luft aufgegangen ist. Es gibt eine riesige Staubwolke und darüber scheint die Sonne. Sieht schon fast schön aus. Man sieht das Meer im Hintergrund, aber vor uns am Boden liegt ein Trümmerfeld. Jonas, was ist das für ein Video?
Es ist ein Video, das mutmaßlich von Soldaten der israelischen Armee veröffentlicht worden ist. Und aus journalistischer Sicht ist das Problem, dass solche Videos oft die einzigen Einblicke sind in die Geschehnisse im Gazastreifen. Also wir haben einerseits Videos der israelischen Armee, wir haben Videos, die Hamas veröffentlicht, und wir haben Videos von der palästinensischen Zivilbevölkerung. Aber einen unabhängigen Zugang für internationale Journalisten gibt es nach wie vor nicht im Gazastreifen. Und deshalb müssen wir uns überlegen, okay, wie können wir dennoch irgendwie unabhängig beurteilen, was da vor sich geht. Und eine Möglichkeit, das zu tun, sind Satellitenbilder. Also auf Satellitenbildern kann man wenig verbergen und kann die Lage einigermaßen aus dem All sozusagen beurteilen.
Und wie ist die Lage jetzt, wenn du runterschaust?
Ja, das, was man sieht, ist das Ausmaß der Zerstörung, und das ist halt wirklich enorm. Also es sind wahrscheinlich 2/3 oder mehr der Gebäude im Gazastreifen zerstört oder beschädigt. Auch viele landwirtschaftliche Flächen sind einfach planiert und jetzt sieht es wieder aus wie Wüste. Was man aber auf den Satellitenbildern auch sieht, ist, dass gewisse neue Strukturen entstanden sind im Gazastreifen. Und da handelt es sich um neue Bauten, die offensichtlich in den letzten paar Monaten von der israelischen Armee gebaut wurden.
Auch nach einem Jahr Krieg ist unklar, wie es mit dem Gazastreifen weitergehen soll. Doch diese neuen Bauten, die geben Hinweise, wie Israels Pläne aussehen könnten, sagt Nahost-Redaktor Jonas Roth. Ich bin Simon Schaffer. Die letzten Nachrichten zum Krieg in Nahost kamen am Dienstagabend aus dem Libanon. Da gibt es jetzt ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und dem Hisbollah. Israel will innerhalb 60 Tagen seine Truppen abziehen. Im Gazastreifen wiederum sieht es aber gar nicht danach aus. Die Zerstörung geht weiter, es gibt auch Kämpfe. Und bevor wir jetzt über die Satellitenbilder und diese neuen Gebäude sprechen, zuerst noch zur humanitären Lage, Jonas. Also wie sieht es da aus im Gazastreifen?
Also die humanitäre Lage im Gazastreifen ist nach wie vor dramatisch, kann man sagen. Ein großer Teil der Bevölkerung befindet sich in dieser sogenannten humanitären Zone an der Küste, wo die Versorgungslage einigermaßen okay ist. Richtig schlimm ist es eigentlich im Norden, wo zeitweise gar keine Hilfsgüter hinkamen, wo zuletzt wieder im Rahmen einer israelischen Offensive Zehntausende vertrieben wurden, die jetzt in Gazastadt ausharren. Es ist so schlimm wie selten zuvor im Moment.
Legen wir dieses menschliche Leid und die Zerstörung auch für diesen Moment auf die Seite. Du hast gesagt, Israel baut auch neue Strukturen auf. Was sind das für Strukturen?
Also all das, was neu gebaut wurde, das ist militärische Infrastruktur, die ganz konkret von der israelischen Armee genutzt wird. Also einerseits sind im Verlauf des Krieges zahlreiche Zufahrtsstraßen entstanden, über die israelische Panzer und Lastwagen in den Gazastreifen vorstoßen können. Andererseits ist eigentlich entlang der gesamten Grenze des Gazastreifens eine sogenannte Pufferzone entstanden, wo die israelische Armee eigentlich auf einer Breite von etwa 1 Kilometer einen Großteil der Häuser systematisch gesprengt hat. Und da geht es offensichtlich darum, einen Bereich zu schaffen, wo ein Niemandsland entsteht, damit sich eben so ein Angriff wie am 7. Oktober nicht mehr wiederholen kann. Und dann sind nicht zuletzt auch noch 2 große Korridore entstanden.
Was bedeuten Korridore in diesem Kontext genau?
Also es sind eigentlich 2 große Straßen, die entstanden sind, und mittlerweile sind das wirklich Straßen, also geteerte Straßen mit Mittelstreifen und Verkehrsschildern. Und einer dieser Korridore ist im Süden, der sogenannte Philadelphia-Korridor, befindet sich eigentlich an der Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. Der zweite Korridor, der Netzarim-Korridor, der ist südlich von Gaza-Stadt und trennt eigentlich den Gazastreifen in zwei Hälften. Der ist etwa 7 Kilometer lang, geht von israelischem Gebiet bis an die Küste, bis ans Mittelmeer. Und gerade wenn man sich diese beiden Korridore näher anschaut, kommt man eigentlich zum Schluss, dass hier zumindest die Voraussetzungen geschaffen werden für eine mittel- bis langfristige militärische Präsenz Israels im Gazastreifen.
Hat man das offiziell gemacht?
Also was Israels Ministerpräsident ja immer wieder gesagt hat, ist: Nein, wir wollen den Gazastreifen nicht wieder militärisch besetzen. Wir wollen aber auch künftig die Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen haben. Hat er nie ganz genau definiert. Und in den Verhandlungen mit der Hamas, wo es eben um einen möglichen Waffenstillstand geht und einen Austausch von Geiseln, hat Netanyahu immer darauf beharrt, dass Israel in diesen beiden Korridoren präsent sein muss oder sich zumindest vorerst nicht aus diesen beiden Korridoren zurückziehen will.
Netanyahu spricht hier über diesen Philadelphia-Korridor im Süden an der ägyptischen Grenze. Also warum ist der für ihn in dem Fall wichtig?
Ja, das war eine Pressekonferenz Anfang September, wo Netanyahu die Wichtigkeit dieses Korridors erläutert hat. Er steht hier vor so einer Karte des Gazastreifens, sieht ein bisschen aus wie ein Wettermann mit einem Zeigstock. Auf der Karte gibt es Pfeile, die von Ägypten in den Gazastreifen führen, und dort sind mit kleinen Symbolen sind Geldsäcke, Raketen und Terroristen abgebildet. Also er wollte hier wie demonstrieren, das ist quasi diese Route, die Hamas mit allen Gütern versorgt, die sie braucht. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir hier unten den Sack zumachen, damit sich die Hamas eben nicht wieder neu aufstellen kann, sich nicht wieder neu bewaffnen kann. Darum ist dieser Philadelphia-Korridor so wichtig für Israel.
Du hast auch vom Netzarim-Korridor gesprochen, der Gaza weiter oben zerteilen soll. Sieht man den auch auf den Satellitenbildern?
Ja, der ist relativ klar ersichtlich. Also eigentlich ist es eine große Schneise, die einmal quer durch Gaza durchgeht. Das Kernelement dieses Korridors ist eine Straße, die bis an die Küste führt. Aber links und rechts dieser Straße ist eigentlich ein Niemandsland entstanden, wo auf einer Breite von 5 bis 6 Kilometern links und rechts der Großteil der Gebäude zerstört wurde, vieles wurde plattgewalzt. Und dieses Video, das wir am Anfang gesehen haben mit dem Helikopter, wo das Haus gesprengt wurde, das ist auch aus diesem Gebiet. Also man kann, wenn man in der Mitte sich befindet, alles links und rechts einsehen. Also wenn sich da was regen würde, würde man das sehr früh erkennen. Und ja, es ist eben nicht nur diese Straße, sondern da hat es mehrere Elemente, die diesen Korridor schützen sollen, unter anderem Wachtürme oder auch meterhohe Erdwälle, die entlang der Straße aufgeschüttet wurden.
Was ist der Sinn und Zweck dieses Korridors, der von rechts nach links verbindet und das durchschneidet?
Ursprünglich hatte das vor allem einen taktischen Zweck. Die israelische Armee hat ihre Bodenoffensive ja in Gaza-Stadt gestartet. Gaza-Stadt ist direkt nördlich dieses Korridors. Das heißt, man wollte schnell Truppen in das Kampfgebiet verlegen und gleichzeitig den Fluchtweg für allfällige Hamas-Kämpfer gegen Süden abschneiden. Inzwischen ist es auch mehr zu einem strategischen Element geworden. Also wir sehen, wie stark die Israeli diesen Korridor ausgebaut haben und nach wie vor kontrollieren. Sonst kontrollieren sie ja nicht sehr viele Gebiete ständig. Aber in diesem Korridor haben sie eine permanente Präsenz. Der dient nicht zuletzt dazu, eigentlich den Bevölkerungsfluss der Palästinenserinnen und Palästinenser zu kontrollieren. Also wer auch immer von Gaza in den Süden oder umgekehrt will, muss diesen Korridor passieren. Die israelische Armee hat also den Überblick darüber, wer da durchgeht, versucht auch damit zu verhindern, dass sich die Hamas im Norden wieder neu aufstellen kann, neu bewaffnen kann. Und wohl deshalb wurden auch an zwei Kreuzungen entlang dieses Korridors mehrere Militärbasen aufgebaut.
Wir sind gleich zurück. Was ist der Unterschied zwischen einem Espresso und einer guten Tageszeitung? Wissen wir auch nicht. Aber wir wissen, dass Kaffee und Zeitung zusammengehören. Auch heute noch. Wir sind Zuriga und bauen hochwertige Espressomaschinen hier in Zürich. Jetzt mit Spezialangebot für alle Hörerinnen und Leser unter zuriga.com/nzz.
Der Süden soll also mit dem Philadelphia-Korridor mehr Sicherheit schaffen und die Waffenlieferungen unterbinden nach Gaza. Der Netzarim-Korridor soll den Norden vom Süden trennen und Kontrolle bringen. Eine Militärbasis oder Militärbasen, das klingt ja dann tatsächlich nach mehr, nach längerfristigen Überlegungen. Wie sehen die von oben denn aus, diese Basen?
Also soweit wir sehen, wurden 2 Militärbasen gebaut und diese sind an 2 neuralgischen Punkten, nämlich an diesen beiden Hauptstraßen, die den Norden des Gazastreifens mit dem Süden verbindet. Und dort, wo der Netzarim-Korridor diese beiden Straßen kreuzt, sind diese beiden Militärbasen entstanden.
An den Knotenpunkten.
Genau. Und was dort auffällt auf den Satellitenbildern, wir sehen eigentlich Erdwälle und Gebäude eigentlich neben dieser Straße. Und das können wir so nicht 100% bestätigen, aber es weist eigentlich darauf hin, dass dort Leute von der Straße rausgezogen werden können, um sie dann in diesem militärischen Komplex zu befragen, zu durchsuchen möglicherweise oder auch gar festzuhalten. Mhm. Neben diesen Korridoren und diesem umzäunten Komplex gibt es dann auch noch eigentlich die Hauptbasen. Die sind mit Erdwällen umringt. Auf diesen Erdwällen drauf sind Beobachtungsposten. Mhm. Und in der Mitte stehen Funkantennen, da stehen Container. Es gibt Fahrzeugparks für die Panzer und Lastwagen. Man weiß auch von israelischen Journalisten, dass in diesen Militärbasen mittlerweile Mannschaftsunterkünfte entstanden sind. Sie haben Schutzbunker aus Beton, es gibt Duschen, Wasserleitungen aus Israel, die bis da hineinführen. Also das ist mittlerweile auf einem gewissen Standard ausgebaut. Jetzt nicht riesig, aber offensichtlich permanent betrieben. Und das sieht schon danach aus, dass das sehr wichtige Elemente von diesem Netzarim-Korridor sind, diese beiden Basen.
Das hat schon eine gewisse Größe, ne?
Ja, also die sind mehrere hundert Meter breit, können wahrscheinlich Dutzende, wenn nicht über 100 Soldaten jeweils fassen. Und neben diesen beiden neu gebauten militärischen Basen sind aber auch weitere Militärbasen in bestehenden Gebäuden eingerichtet worden. Das eine ist zum Beispiel beim türkischen Spital, also das wurde vorher als Spital genutzt, jetzt ist die israelische Armee darin aktiv. Das sehen wir, weil man auf den Satellitenbildern relativ klar erkennen kann, dass auch dort rundherum Erdwälle aufgeschüttet wurden und sich gepanzerte Fahrzeuge daneben befinden. Was wir auf den Satellitenbildern natürlich nicht sehen können, ist, was die israelische Armee dort genau macht, wofür sie dieses Spital nutzt. Es gibt aber solche, die diesem Spital auch einen symbolischen und fast schon spirituellen Wert beimessen.
Warum?
Also bis ins Jahr 2005 gab es jüdische Siedlungen im Gazastreifen. Dann hat sich Israel 2005 zurückgezogen und diese Siedlungen wurden zerstört. Und eben bei dieser einen Siedlung, die hieß Netzarim, entstand dann später dieses türkische Spital. Und manche Beobachter vermuten eben auch, dass dieser Netzarim-Korridor, der ja nach dieser Siedlung benannt ist, eigentlich wie auch so der erste Schritt sein könnte, um eine Wiederbesiedlung des Gazastreifens zu ermöglichen.
Also eine israelische Wiederbesiedlung im Gazastreifen?
Ja, genau. Also das gibt auch Politiker aus der israelischen Regierung, die dies explizit fordern. Also die rechtsextremen Koalitionspartner von Benjamin Netanyahu sprechen sich offen aus für eine einerseits sogenannte freiwillige Emigration der Palästinenser aus dem Gazastreifen und die Neubesiedlung des Gazastreifens durch jüdische Siedler, genau. Also die versuchen das nicht zu verstecken oder so. Es gibt auch Konferenzen oder irgendwelche Events an der Grenze zum Gazastreifen. Hier sehen wir so einen Event, der eigentlich im Grenzgebiet zum Gazastreifen durchgeführt wurde. Es gibt hier Zelte, Essensstände, wo sich all diese rechten Aktivisten versammelt haben und für eine Besiedlung des Gazastreifens plädieren. Also da sind Leute unterwegs wie zum Beispiel Daniela Weiss. Sie ist eine der lautesten Stimmen der Siedlerbewegung.
The Gaza population lost its right to be in Gaza on the 7th of October.
Sie fordert explizit, dass Palästinenser in andere Länder emigrieren sollten und den Gazastreifen verlassen sollten und dass nachher eben Israel mit seinen Siedlungen diese Gebiete übernehmen soll.
Also schon radikal eigentlich.
Das ist eine ziemlich radikale Meinung, auch in Israel. Aber es gibt halt eine sehr aktive Bewegung der Siedler, die hinter diesen Ideen steht und diese vertritt.
Und die Regierungskoalition, hast du gesagt.
Also es ist keine offizielle Regierungsposition, aber es gibt Minister in dieser Regierung, die das explizit fordern. Das sind nicht nur Angehörige der rechtsextremen Parteien, es gibt auch Leute aus der Partei von Netanyahu, dem Likud, die solches fordern. Aber an dieser Konferenz war auch, der ist eigentlich immer dabei, der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir von der rechtsextremen Partei Otzma Yehudit, also ein hohes Tier in der Regierung.
Ist das denn alles realistisch, dass man das wirklich auch machen könnte? Dass man auf den Ruinen sozusagen der Siedlung von Netzarim wirklich eine neue Siedlung machen würde?
Das ist schwierig zu beurteilen. Also es ist sicher nicht eine mehrheitsfähige Meinung in Israel. Also ein großer Teil der Bevölkerung lehnt eine Wiederbesiedlung des Gazastreifens ab. Durch das, dass aber diese Minister, die diese Meinungen vertreten, derart wichtige Posten in der Regierung besetzen, haben sie durchaus einen gewissen Einfluss auf Netanyahu. Also sie setzen ihn immer wieder unter Druck. Die sagen, es darf kein Abkommen mit der Hamas geben, es darf nur militärischen Druck geben und eben der Gazastreifen soll wieder besiedelt werden. Falls es ein Abkommen mit der Hamas gäbe, würden sie die Koalition aufkündigen, was dann die Regierung von Netanyahu zum Zusammenbruch führen würde. Das heißt, sie haben Druckmittel in der Hand, um ihre Pläne voranzutreiben. Netanyahu sagt zwar, nein, eine Wiederbesiedlung kommt nicht in Frage, ist nicht offizielle israelische Policy. Aber wir sehen halt, dass jetzt mit diesem Netzarim-Korridor, mit den Militärbasen, schafft Israel zumindest die Voraussetzungen, um eine militärische Präsenz aufrechtzuerhalten. Und wenn eine militärische Präsenz aufrechterhalten wird, kann man sich auch die Option offen halten, dann irgendwann Siedlungen zu machen. Und das ist halt auch eine typische Art von Netanyahus Politik, dass er sich nie genau festlegt, aber sich alle Optionen offen hält.
Danke, Jonas, für deinen Blick auf die Satellitenbilder und für deine Einschätzung.
Danke dir.
Das war unser Akzent. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.